Wir haben das MLN-Meeting immer praktisch in wechselnder Ausrichtung. Jetzt ist Deutschland mal wieder dran. Das letzte Meeting hatten wir vor 2 Jahren in Berlin. Und wir sind grundsätzlich frei in der Gestaltung. Die Leute haben gesagt, wir wollen in der Nähe eines Flughafens sein. Damit schied Berlin aus. Und dann haben wir gesagt, also ob wir die Leute nun nach Frankfurt rein verschleppen oder ob wir sie im Grunde genommen in das schöne Bad Homburg schicken, ist eigentlich einerlei, zumal man ja dann wunderbar an Frankfurt vorbeifahren kann. Dann haben wir die Sitzung halt dorthin gelegt. Die Themen könnt ihr im Wesentlichen aus der Covernote entnehmen, die wir ansprechen werden. Einzelne Themen, die hier aufgelistet sind, haben wir im Zweifelsfall ohnehin noch auf unserer Tagesordnung. Deswegen würde ich die jetzt mal aussparen, wie beispielsweise das EFRAG-Forschungsprojekt zu alternativen Bewertungsmethoden oder die IBOR-Reform, über die wir schon mal gesprochen haben. Kryptowährungen haben wir heute Morgen bereits einmal gehabt. Da geht es im Grunde genommen nur um 2 Dinge. Einmal um das Darstellen, was hier bei ESEF eigentlich verlangt ist, also ein Bericht von uns praktisch an die nicht-europäischen Teilnehmer, umgekehrt zu hören, was die Japaner auf dem Gebiet der Kryptobilanzierung vorgegeben und normiert haben. Ich denke, die Hauptthemen, die wir besprechen werden, ist zum einen das Thema immaterielle Vermögenswerte. Cannabis. Okay. Das Thema Cannabis wird auf besonderen Wunsch der Kanadier aufgenommen. Dann sage ich dazu erst etwas, bevor wir dann zu den Immateriellen kommen. Vielleicht brauchen wir dann alle noch einen Joint. Die Kanadier hatten ein besonderes Problem, weil bei denen der Cannabis-Anbau legalisiert worden ist, und die nun festgestellt haben, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die börsennotiert sind und damit in die IFRS-Bilanzierung hineinkommen. So, dann bist du also an der Stelle relativ schnell bei IAS 41. IAS 41 fordert eine Fair Value-Bewertung. Und da sah man sich schlicht und einfach mit dem Problem gegenüber, dass die Big Four allesamt aus moralischen Gründen gesagt haben, wir können hier keine Bewertung und keine Testate vornehmen. Ja, das Problem ist nämlich, dass Cannabis eben in einigen Ländern durchaus verboten ist und die weltweiten Verbünde gesagt haben, also dass es verboten ist, das wird hier nirgendwo in unserem Netzwerk geortet. Und damit waren die Big Four mal alle draußen und die Kanadier sagten, jetzt haben wir aber ein Riesenproblem. A, es muss natürlich geprüft werden, aber B, ein Krauter, was denn das Wort ist, ja, weiß vielleicht, wie man das Kraut anbaut, hat aber keine Ahnung, wie man eine Level-3-Bewertung irgendwo bei Cannabis vornimmt. Und nun ist die Frage, wie kriegen wir da in irgendeiner Form eine Brücke hin? Wir haben das damals einigermaßen belustigt zur Kenntnis genommen und ich dachte eigentlich auch, dass das Thema damit gestorben sei, aber nun wollten die Kanadier unbedingt darüber berichten, wie sie jetzt gemeinsam den Joint geraucht und eine Lösung gefunden haben. Das ist der ganze Hintergrund, gibt nur 30 Minuten dazu, also lange ist das nicht das Thema und da wird es auch nicht in die inhaltliche Befassung gehen. Ja, genau. Aber was ich interessant fand, also wir haben in dem Multilateral Network schon eine Reihe von Themen gehabt, bei denen ich am Anfang gesagt habe, keine Ahnung, was das für ein Thema ist, wo dann 1-2 Jahre später das auf einmal auch bei uns auftauchte. Und Cannabis ist jetzt in der Tat ein recht spannender Fall, weil bei uns die Legalisierung von Cannabisabgabe ja genauso diskutiert wird. Und dann haben wir im Zweifelsfall hier genau das Thema auch irgendwann vorliegen. Ich hoffe zwar nicht, dass die dann börsennotiert sind und nach IFRS bilanzieren müssen, sonst freue ich mich, was da oben passiert. Aber es gibt andere Themen, Finanzierung beispielsweise von irgendwelchen Projekten. Und das Einsammeln von Geldern über Internetplattformen ist etwas gewesen, was die Kanadier und Amerikaner festgestellt haben, was denen zudem Sorge bereitet, weil hier offensichtlich alternative Geldeinholungsmechanismen entstehen, die sich dem normalen Regulierungsrahmen entziehen. Und da war die Frage, müssen wir hier in irgendeiner Form was machen, wie geht ihr damit um? Ich hatte damals gesagt, keine Ahnung, habe das Thema noch nie gehört. Also Crowdfunding ist hier das Thema. Ich habe am Anfang gedacht, Crowd schreiben die mit K und mit T am Ende und bezieht sich irgendwie auf eine despektierliche deutsche Anspielung. War für uns kein Thema, dauerte ein halbes Jahr, da war das auf einmal in jeder Wirtschaftszeitung. Ja? Und die Crowdfunds, die da in irgendeiner Form gebildet werden, reichen von fünfstelligen Beträgen bis hin zu dreistelligen Millionenbeträgen. Also sind wirklich nennenswerte Zahlen. Und die BaFin hat sich damals also auch durchaus besorgt geäußert und gesagt, wenn das hier alles irgendwo im grauen Bereich landet und unreguliert ist, dann müssen wir eigentlich mal ein Auge drauf werfen. Wir haben damals bei dem Thema gesagt, das ist interessant, das kennenzulernen, aber wir haben sicherlich kein Mandat dazu. Wir wüssten auch nicht, warum wir jetzt in irgendeiner Form neue Standards für diese Unternehmen erlassen sollten. Das ist eher ein Regulierungsthema. Und genauso das Gleiche kann eben auch bei Cannabis der Fall sein. Gut, zum Thema aktuelle Forschungsinitiativen zur Erfassung immaterieller Vermögenswerte. Wir hatten vor 3 Jahren mal überlegt, ob wir in dem Multilateral Network uns nur regelmäßig treffen und austauschen sollten zu Themen. Da kam relativ schnell das Echo zurück, das macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil wir uns häufig genug auch an anderen Plattformen sehen. IFES ist nun eine, World Standard Setters ist eine andere, ASAF wäre eine weitere, bei EFRAG sehen wir uns sowieso alle Nase lang und zwar viel zu häufig, dass die Frage ist, sollen wir vielleicht mal irgendwo in den Produktionsmode gehen. Und das erste Thema, was man sich ausgesucht hat, ist das Thema hybride Pensionspläne gewesen. Wir haben euch ja mit den Unterlagen die Abschlusspräsentation dazu gegeben. Wir haben das Thema ja schon mehrfach hier im Ausschuss besprochen, wo wir versucht haben, eine Evidenz einzuholen in verschiedenen Ländern, ausgehend von den 5 Ländern, die in dem Multilateral Network zusammenkommen. Dann aber deutlich breiter gestreut, indem wir das Ganze auch über EFRAG CFSS geroutet haben und dort weitere Länder dann praktisch mit aufgenommen haben. Um dem IASB schlicht und einfach mal zu verdeutlichen, wie groß quantitativ halt das Problem der hybriden Pensionspläne ist, wo genau das Problem eigentlich liegt und warum man sich durchaus mit der Frage auseinandersetzen sollte, ob man hier das Ganze mal etwas holistischer angeht. Der IASB hat ja im Augenblick ein sehr eng abgegrenztes Projekt auf der Agenda. Da passt dann auch morgen das EFRAG-Projekt dazu, was wir dann besprechen werden. Das, was wir beim MLN diskutiert haben, ging deutlich weiter. Ging im Grunde genommen darum, dass wir gesagt haben, dass diese Dichotomie, die heute in IAS 19 und auch in den korrespondierenden FASB-Regeln vorgeschrieben ist, eigentlich keinen Sinn mehr ergibt in der Abbildung, weil wir selten eine Situation haben, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer 100% des entsprechenden Versicherungsrisikos tragen, sondern das Thema Risikoteilung das Entscheidende ist. So eine Risikoteilung ist eigentlich nach den IFRS in der Form nicht vorgesehen, beziehungsweise wird grundsätzlich wie eine Defined Benefit Bilanzierung gewillkürt. Und das führt dann im Zweifelsfall zu einer etwas sinnfreien Darstellung, bei der immer in irgendeiner Form nachjustiert werden muss. Diese Nachadjustierung nehmen im Augenblick im Wesentlichen die Aktuare vor, die eine Bewertung der Pensionsversprechen vornehmen, die, sage ich mal, nach dem wirtschaftlichen Charakter vorgenommen wird. Das ist natürlich nicht genau das, was jetzt in IAS 19 drin steht, sodass man immer das Problem hat, dass man den Wortlaut von IAS 19 irgendwo mit der aktuarischen Bewertung übereinbringen muss. Und daraufhin haben wir gesagt, das Problem wird im Zweifelsfall immer größer. Die alten DB-Pläne, die wir mal gehabt haben, sind mittlerweile längst für neue Zugänge geschlossen. Es gibt, wenn überhaupt, heute überwiegend DC-Pläne, teilweise aber eben auch hybride Pläne. Und die hybriden Pläne, die man vor, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahren das erste Mal aufgesetzt hat, werden vermutlich erst in 30 oder 40 Jahren sich komplett auswaschen, sodass das Thema schlicht und einfach auch auf Dauer da bleibt. Wir haben dann das Thema mal breiter bei World Standard Setters diskutiert und haben dort auch die Frage gestellt, was man denn nun tun kann, angefangen von einem chirurgischen kleinen Eingriff bis hin zu einer kompletten Überarbeitung von IAS 19. Wir waren uns im Ergebnis nachher einig, dass eigentlich niemand die komplette Überarbeitung will von IAS 19, dass aber, glaube ich, alle auch der Meinung gewesen sind, dass wenn man das Problem lösen will, einem gar nichts anderes übrig bleibt, als wirklich grundlegend an die Sache ranzugehen. Und wahrscheinlich würde man auch heute einen Pensionsstandard nicht mehr so schreiben, wie man es jetzt vor sich hat, sondern man würde ihn tatsächlich vielleicht eher modellieren nach IFRS 17. Dieses Forschungsprojekt ist dann damit jetzt soweit zu einem Abschluss gekommen, weil wir im MLN uns immer wieder darauf verständigt haben. Am Anfang waren die Amerikaner vielleicht ein bisschen pushier. Wir anderen Länder uns aber immer dargestellt haben, dass wir nicht gegen den IASB arbeiten, sondern dass wir unseren Auftrag darin sehen, praktisch Evidenz herbeizuführen, gegebenenfalls gewisse Arbeiten schon vorzunehmen, die der IASB sowieso machen muss. Und da haben wir gesagt, die Fakteneinholung, die ist in jedem Fall sinnvoll. Die können wir bereits schon mal wegnehmen und damit dem IASB vielleicht einen informierteren Startpunkt geben. Was wir aber nicht machen, ist, dass wir hier in Standard-Setting eintreten und jetzt womöglich einen Pseudo-Standard schreiben, wie denn so etwas aussehen könnte. Das soll der IASB dann in der Tat selbst entscheiden, ob er das als sinnvoll ansieht oder nicht. Da jetzt die Pension-Diskussion an der Stelle zu Ende ist, stellte sich die Frage, was wollen wir denn als nächstes mal machen? Und in der letzten Sitzung, die wir in Kanada hatten, ist das Thema Intangibles aufgerufen worden. Intangibles werden im Augenblick an verschiedener Stelle aufgerufen bzw. bearbeitet. EFRAG hat ein Forschungsprojekt dazu, der FRC hat ein Forschungsprojekt dazu. Beim IASB wird das Thema immer mal am Rande von Management Commentary mitdiskutiert, sodass wir überlegt haben, erst einmal die Evidenz zusammenzutragen, was denn in den einzelnen Jurisdiktionen im Augenblick gemacht wird oder aber in den letzten 10 Jahren gemacht worden ist und wie man das Problem angehen kann, dass es immer mehr immaterielles Vermögen gibt, aber der absolut geringste Teil davon tatsächlich auf der Bilanz landet. Man kann sich die Frage stellen, ist das überhaupt erstrebenswert, das auf die Bilanz zu bringen? Wäre es aber vielleicht erstrebenswert, das irgendwo in den Abschluss, dann in die Notes oder in ein eigenes Statement oder sonst irgendwie zu bringen? Und das ist das, was praktisch dort diskutiert werden soll. Die einzelnen Länder waren aufgerufen, Unterlagen dazu beizusteuern. Das ist mehr oder minder halt umfangreich. Wir wissen, denke ich, alle, dass in Deutschland nicht so fürchterlich viel dazu passiert ist. Das DRSC hat natürlich einen eigenen DRS-Standard, immaterielle Vermögenswerte im HGB-Konzernabschluss, aber das war im Grunde genommen eigentlich mehr eine Auslegung oder Fortführung von § 248 und jetzt nicht der Versuch, großflächig immaterielle Vermögensgegenstände in die Bilanz zu bekommen. Die Überlegungen, die wir hier zu dem Thema hatten, reichen alle deutlich weiter zurück. Es gab Überlegungen der Schmalenbach-Gesellschaft im Arcoy, die damals gemacht worden sind. Es gab auch mal ein paar Überlegungen, die als Forschungsvorhaben noch zu DSR-Zeiten gelaufen sind. Aber akut haben wir eigentlich jetzt nicht sonderlich etwas gehabt. Es gibt Länder, die da an der Stelle weiter sind, insbesondere halt UK. Und wir wollen uns einfach mal anhören, was die dann auch dazu sagen und dann entscheiden, ob wir das gegebenenfalls zu einem Forschungsvorhaben ausarbeiten. Wir hatten ja in die Covernote geschrieben, wenn ihr Interesse habt irgendwo an diesen Unterlagen, können wir die gerne zur Verfügung stellen. Das ist also nichts, was jetzt großartig geheim ist. Also die über das MLN gibt es keine Protokolle. Wir sind eine lose Zusammenkunft und protokollieren unsere Arbeit nicht. Deswegen würde ich nur darum bitten, dass die Unterlagen jetzt nicht irgendwo breit in Netzwerken gestreut werden, sondern es sind halt Arbeitsunterlagen, die uns informieren sollen und im Grunde genommen eine informierte Diskussion ermöglichen sollen. Die sind da, ja. Da die Sitzung hier am Montag, Dienstag ist, mussten wir das Zeug im Grunde genommen halt ja schon vor einiger Zeit versenden, damit die Leute auch eine Gelegenheit haben, das zu lesen. Genau. Ich rede immer weiter. Wenn ihr irgendwas einwerfen wollt, dann sagt ihr das bitte, ja. Ja, dachte ich mir. Ein Thema, was wir dann aufgeworfen haben, was auch, sag ich mal, durchaus europäisch getrieben ist, ist das Thema Zukunftstrends der Berichterstattung. Das ist natürlich nur eine Sache, die bei uns vielleicht eher am Kittel hängt, nämlich das ganze Thema, was passiert jetzt in der Folge des EU Action Plans on Sustainable Finance, wohin entwickelt sich die Rechnungslegung fort, was passiert da im Augenblick? Ich denke aber auch, dass das ein Thema ist, was man tatsächlich mal im größeren Fokus ansehen könnte. Ich bringe dazu ein Beispiel. Hans Hugerforst hat Anfang April eine Rede gehalten an der Uni in Cambridge. Ich weiß nicht, ob es jemand gelesen hat auf der Website. Ich fand die eigentlich hochgradig amüsant. wo er im Prinzip gesagt hat, dass der IASB sich nicht mit Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigen wird. Das ist eigentlich sein Turf. Er hätte auch nicht da die passenden Ressourcen dafür an Bord, was ja absolut nachvollziehbar ist. Er sagte aber, es gibt natürlich eine Nahtstelle, wo die klassische Nachhaltigkeitsberichterstellung irgendwo abstrahlt in die Finanzberichterstattung. Und dort sei es sehr wohl ein Thema, dessen sich der IASB annehmen müsse. Und das macht man halt in diesem Projekt zu Management Commentary. Gleichwohl stellte er auch fest, dass es immer wieder Anträge aus der politischen Seite gibt, dass sich der IASB breiter aufstellen und mit Themen befassen sollte, die die politische Welt betreffen. Genannt wird hier immer wieder das Country-by-Country-Reporting, also diese Erstellung von Zahlungsberichten und Steuergerechtigkeit, Verteilungsmechanismen, aber auch Themen beispielsweise nachhaltiger Finanzierung. Hans hat immer gesagt, das ist nicht unsere Baustelle, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Er hat aber vor allen Dingen, und das ist der Bogen zu der Rede, die er geschlagen hat, gesagt, ich kann nicht erkennen, warum es sinnvoll sein soll, dass Politiker meinen, sich dadurch eine Aufgabe entledigen zu können, dass sie den Unternehmen immer mehr Berichtspflichten auflegen. Sondern wir sind schon der Meinung, dass wenn die Politik einen für sich ein Handlungsfeld entdeckt hat, dass es sie dann auch gefordert ist und dort agieren sollte. Ich hatte dann die Gelegenheit, mit ihm zu diskutieren am Rande der letzten ASAF-Sitzung und wir sind auch mal darauf auf die Frage gekommen, wie er sich denn eigentlich den Finanzbericht der Zukunft vorstellt. Ich hatte nun gerade Mark Wassen neben mir, der für Accountancy Europe einer der Frontrunner beim Thema Core and More gewesen ist. Core and More ist durchaus etwas, wo Hans auch einen gewissen Gefallen dran sieht. Als allerdings Marc und ich dann ihn damit konfrontierten, dass wir uns durchaus vorstellen könnten, dass der Core-Bericht der Lagebericht sein konnte, dann guckte er ein bisschen traurig aus der Wäsche. Und insbesondere guckte er dann traurig aus der Wäsche, weil die Lageberichterstattung natürlich ein non-mandatory Statement ist, während alles andere, was der IASB vor der Flinte hat, halt mandatory Requirements sind. Und ich denke, eine der Fragen, mit denen man sich hier mal beschäftigen kann, ist die Frage, wo sehen wir denn eigentlich die Finanzberichterstattung der Zukunft? Gibt es noch wirklich offene Flanken, die wir noch klären müssen? Also sind wir Extractive Industries ist vielleicht ein Thema. Gibt es neben Intangibles vielleicht tatsächlich noch irgendetwas, was zu klären wird? Und ist dann Financial Statements im weiteren Sinne tatsächlich noch etwas, was sich lohnt, großartig weiter zu beackern? Oder müssen wir sagen, da haben wir jetzt eigentlich schon mal einen relativ stabilen Status. Das Ding läuft eigentlich und wird von allen als laufend akzeptiert. Das müssen wir eigentlich nur unter dem Thema Pflege beobachten. Aber nach vorne raus müssen wir uns eigentlich andere Formen der Finanzmarktkommunikation überlegen, wie wir nämlich irgendwo von diesen dicken Berichten jetzt mal auf etwas kommen, was vielleicht verdaulicher ist. Zumal die Analysten sich die Informationen sowieso aus allen möglichen Ecken holen und der Abschluss eben nur ein Bestandteil ist. Ich weiß nicht, ob das Ganze, diese Diskussion zu irgendetwas führen wird, zumal Amerikaner und Kanadier aufgrund ihrer Regulierung auch etwas weiter weg sind vom Thema. Aber beide haben schon beim letzten Mal gesagt, die Einschläge zum Thema CSR und Nachhaltigkeit kommen auch beim FASB und bei Kanada deutlich näher.
Den wir sehen, mal weg vom rein Financial hin zum Corporate Reporting. Ja. Da ist man im ganzen Bereich sowohl Taxonomy, grüne Energie bzw. Green Financing, Integrated Reporting dabei. Oder das, was jetzt auch über dieses Embankment-Projekt sehr stark nach vorne getrieben worden ist mit dem Long-Term Value. Das ist ja nicht nur Intangibles, sondern es ist eine ganze Menge mehr, wie das im Framework zusammenhängt. Und ich glaube, dass das, also ich glaube, dass es ultimativ notwendig ist, sich darüber Gedanken zu machen, damit man nicht in 5 oder 10 Jahren feststellt, die Relevanz der Standardsetter ist eigentlich gar nicht mehr gegeben. Und vielleicht übernimmt jemand anders die Pace.
Hans hat das bislang immer verneint, weil er gesagt hat, die Financials werden immer eine herausragende Bedeutung behalten. Das stimmt auch, das sehe ich auch so, aber das heißt nicht, dass sie als Berichtsinstrument führend bleiben, sondern ist nach meiner Wahrnehmung ist das im Grunde genommen das Rückgrat der gesamten Berichterstattung. Aber das Rückgrat funktioniert auch, sage ich mal, wenn ich mich in irgendeiner Form nur über eine Kommunikation des Hirns oder des Kopfes unterhalte. Ja.
Dass es ein reines Compliance-Dokument nachher wird, im Sinne von auch möglicherweise sowas wie die SEC-Reports, wo du auch den Fondtype oder irgendwas nachher vorgegeben hast, sondern da muss eine Relevanz dabei sein. Und wenn sich den Trend sehe ich schon, droht sich zu verlagern vom Finance-Bereich in den Corporate-Bereich, Corporate-Reporting-Bereich hinein. Deswegen ist Financial Reporting und Auditing immer wichtig für die Funktionsweise von Kapitalmärkten, überhaupt gar keine Frage. Aber der Fokus verschiebt sich
und ja. ihre Relevanz verschiebt aber sich. Aber das ist das, glaube ich, wo er so allmählich, sage ich mal, bei ihm Umdenken einsetzt. Ich glaube, er fokussierte sehr, sehr stark auf die Berichterstattung und ich glaube, das ist der Fehler. Also ich sehe es persönlich als Fehler an. Ich glaube, was immer bleiben wird, sind die Financial Statements und das gesamte Financial System. Das wird als solches immer der Nukleus bleiben, jeglicher Berichterstattung. Aber die Frage, ob ich zukünftig noch einen Finanzbericht brauche, aus Bilanz, G&V, den ganzen Notskrempel, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Wir haben gerade eben über Digital Reporting gesprochen. Ja? Wenn der größte Teil dieses ganzen Zahlenmaterials irgendwo in den digitalen Orkus abwandert, muss ich dann wirklich mich noch auf 100, 200 Seiten ausmehren dazu? Reicht dann nicht auch ein einfaches Dokument? Vor dem Hintergrund, dass viele Analysten sagen, ich möchte natürlich die geprüften Zahlen irgendwo als Feedbackschleife einmal haben, aber das, was mich eigentlich viel mehr interessiert, sind Informationen darüber, die mir eine Prognose nach vorne ermöglichen. Und das macht eigentlich der Abschluss gerade nicht. Das würde ein Lagebericht beispielsweise deutlich eher machen. Das würden Informationen zu Geschäftsstrategien, zum Geschäftsmodell oder so machen. Und das sind genau die Überlegungen, die wir uns im Augenblick in der Arbeitsgruppe Management Commentary stellen. Und das hat uns dann eben in dieser Denkweise dazu gebracht, dass im Zweifelsfall Management Commentary in einer zukünftigen Berichterstattung einen deutlich höheren Stellenwert bekommen kann gegenüber den reinen Finanzinformationen, die wir heute haben. Aber wie gesagt, das ist alles noch relativ unausgegoren. Wir stellen halt nur fest, es gibt von verschiedener Seite Antritte, an dem Thema zu arbeiten. Und was wir halt auch sehen und glaube, was Hans auch mehr und mehr sieht, ist, dass andere in den Startlöchern stehen, ihnen das Wasser abzugraben. Er ist im Augenblick natürlich auf der Financial Reporting Seite der Platzhirsch, aber auf der Non-Financial Seite ist er eben nicht der Platzhirsch und da gibt es andere, die im Zweifelsfall sich breit machen. Und es ist ein bisschen die Sorge darin, dass die halt irgendwann eindringen in diesen Financial-Bereich, nicht um ihn zu übernehmen, sondern um ihn einfach zurückzudrängen und die Bedeutung von Non-Financial halt stärker hervorzuheben. Wohin das Ganze geht, werden wir sehen. Dann haben wir das Thema IFRS 17 noch auf der Agenda. Das ist aber eigentlich eher ein kürzeres Update und vielleicht ein bisschen mehr eine Nachschau zu IFRS und der Frage, was kann man tun, um in irgendeiner Form die Bemühungen des IASB zu stabilisieren, dass der Standard jetzt im Grunde genommen mit seinen Änderungen relativ flott durchläuft und man das eigentliche Ziel, nämlich die Implementierung nicht zu stören, in irgendeiner Form unterstützen kann. Man mag jetzt die Frage stellen, ist dafür das Forum das Richtige? Die Japaner wenden IFRS 17 nicht an, die Amerikaner wenden IFRS 17 nicht an. Wir denken schon, dass es das richtige Forum ist, weil die schon sehen sollten, dass hinter IFRS 17 und der Frage einer möglichen Indossierung oder Nicht-Indossierung ja eine viel, viel größere Frage steht nämlich die Frage, ob Europa langfristig auf IFRS bleibt. Und das ist im Grunde genommen eine Frage, die eigentlich jeden interessieren sollte. Und deswegen ist das Thema noch mit drauf. Habe ich noch etwas vergessen an Themen? Gibt es weitere Anmerkungen aus eurer Seite? Nö. Ich glaube, da haben wir nur einen mündlichen Bericht. Oder haben wir dazu eine Unterlage? Ja, gibt es eine Unterlage? Ja? Da gibt es eine Kosten. Genau. Ich möchte ein Tütchen, ja? Nur zu Cannabis oder zu irgendwelchen anderen Themen? Ja? Was sind?
Ich habe eine Liste geschickt.
Okay, alles klar. Gut, machen wir. Fein. Dann wären wir im Prinzip mit unserem Slot soweit durch. Also das Ziel war, euch im Grunde genommen vorzustellen, was da jetzt läuft. Wir werden dann das nächste Mal einen kurzen Bericht machen darüber, was gegebenenfalls an bemerkenswerten Dingen herausgekommen ist. Ja. Beim, vor oder nach dem Rauchen? Gut. Okay, fein. Dann können wir für heute die Sitzung schließen und dann treffen wir uns morgen zu den beiden Punkten ARUC 2 und EFRAG Pensions Diskussionspapier.